und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Mein Name ist Dr. Bettina Gruber und ich bin die Linguistin. Ich unterstütze voller Begeisterung mehrsprachige Familien mit Herz und Verstand auf ihrem individuellen Weg, damit ihre Kinder alle Familiensprachen erfolgreich und mit Leichtigkeit lernen können. In meinem Podcast bekommst du sehr persönliche Geschichten von Mehrsprachigkeit aus der ganzen Welt zu hören. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Loaded question. Eigentlich machst du mit deiner Studie ja jetzt meine Arbeit zum Beispiel komplett obsolet, weil man sagen könnte, die brauchen ihre Kinder dann ja eigentlich nur vor den Fernseher setzen und dann reicht das eigentlich schon.
Ja, aber Sprache ist ja viel mehr als nur Input. Also zur Sprache gehört ja dann auch Kommunikation und Sozialisierung. Und es ist ja trotzdem ja auch nur einseitiger Input aus dem Fernsehen. Und es entsteht ja keine persönliche Verbindung. Wir brauchen ja trotzdem soziale Kontakte und Verbindung zu Menschen.
Hallo und herzlich willkommen bei Multilingual Stories. Heute habe ich einen Gast mitgebracht. Wir kennen uns, ich glaube, jetzt schon wirklich viele Jahre über Instagram und freue mich sehr, dass du heute hier bist. Jetzt nehme ich Frau Dr. Amra Habkic. Ich freue mich sehr, dass du uns heute deine Studienergebnisse von deiner Dissertation hier mit uns teilst. Bevor wir da aber direkt einsteigen, es wird heute um digitale Medien und Mehrsprachigkeit gehen. Stell dich doch einmal kurz vor. Wer bist du? Was ist dein Hintergrund? Wie lebst du? Wo bist du zu Hause?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, wirklich hier zu sein. Ja, ich bin Amra. Ich komme ursprünglich aus Bosnien, bin da auch geboren, war 4 Jahre alt, als ich nach Deutschland gekommen bin, während des Krieges in Bosnien und habe hier auch meine Grundschulzeit verbracht in der Nähe von Bremen, aber musste wieder mit 10 Jahren zurück. Also wir wurden wieder abgeschoben. Ja, genau. Bin ich wieder mit meiner Familie, die damals aus meinen Eltern und meiner Schwester, die in Deutschland noch geboren wurde, bestand, zurück. Und ein Jahr später, das war 1998, und 1999 kam dann auch mein Bruder zur Welt. Der Grund, der mich unter anderem zu meinem Diss-Thema geführt hat. Mhm. Aber dazu komme ich noch. Genau, dann habe ich ein paar Jahre in Bosnien gelebt, habe dort aber auch erst dann nach dem Fachabi Germanistik studiert, also so ein klassisches Auslandsgermanistikstudium gemacht, deutsche Sprache und Literatur. Und das einen ja eigentlich dafür ausbildet, eine DAF-Lehrkraft zu sein im Ausland.
Also Deutsch als Fremdsprache?
Genau, Deutsch als Fremdsprache. Bin dann aber... habe mich dann relativ schnell entschieden, dass ich mich gerne doch weiter bilden möchte und ein Masterstudium anfangen möchte und hatte das Glück, dass es in diesem Jahr, als ich fertig wurde oder ein Jahr später dann, ein Stipendium gab für Studierende aus Ländern Ex-Jugoslawiens, aber spezifisch für Bielefeld oder Paderborn. Hatte mich dann da für ein Masterstudium in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und Germanistik, das war so ein Kombi-Studiengang, bewerben mit diesem Stipendium zusammen. Das war für mich ein Lottogewinn, sonst hätte ich mir das Studium auch nicht leisten können. Und bin dann, da war ich 23 Jahre alt, nach Deutschland gekommen, alleine mit 2 Koffern. Und habe dann hier mein Masterstudium begonnen. Und als ich mich dann im Master mit Spracherwerbstheorien und Hypothesen auseinandergesetzt habe und Erwerbsmodellen, die neueren Theorien und Modelle vertreten ja eher die Meinung, dass Interaktion, Kommunikation eine notwendige Bedingung sind, damit Spracherwerb überhaupt entstehen kann. Habe ich mich dann gefragt, aber Moment mal, mein Bruder, der in Bosnien dann geboren wurde und mit uns zusammen aber in Bosnien regelmäßig deutschsprachiges Fernsehen geschaut hat, der hat dann einfach nur durchs Fernsehen Deutsch gelernt und konnte es dann auch irgendwann sprechen, ohne dass wir alle miteinander je wieder regelmäßig auf Deutsch gesprochen haben. Wir waren dann zurück in Bosnien, haben zwar weiterhin deutsches Fernsehen geguckt, also nur meine Schwester und ich und er dann auch später. Aber wir haben mit den Eltern und wir auch untereinander kaum noch Deutsch gesprochen. Ich hatte dann zwar Deutsch als Fremdsprache in der Schule, aber so richtig im Alltag haben wir es nicht mehr verwendet. Und er konnte dann irgendwann, Als er dann so 5, 6 Jahre alt war, haben wir bemerkt, dass er Deutsch sprechen kann auch. Als wir Besuch hatten von Freunden aus Deutschland, die ja dann auch nur Deutsch gesprochen haben, dachte ich so, hä, aber es funktioniert ja doch ohne Interaktion. Und dann habe ich erst meine Masterarbeit zu diesem Thema geschrieben und ja, später dann auch meine Doktorarbeit zu diesem Thema begonnen und bin jetzt fertig geworden vor kurzem.
Sehr, sehr cool. Bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, möchte ich jetzt noch was anderes kurz ansprechen. Ich glaube, dass du dazu auch auf Instagram schon den einen oder anderen Beitrag gemacht hast, denn also die Tatsache, dass du ein Doktorat geschafft hast und abgeschlossen hast, in der Wahrscheinlichkeitsskala der Welt ist ja schon sehr beachtenswert und sehr außergewöhnlich. Also dazu auch nochmal ganz herzliche Gratulation. Sehr, sehr cool, dass du dort auch diesen Antrieb hattest, dich da nach Deutschland zu bewerben und das dann einfach auch durchgezogen hast und da jetzt fertig geworden bist. Wann bist du fertig geworden? Das ist ja eh auch schon wieder eine Zeit lang her jetzt, glaube ich, oder?
Das ist jetzt seit Mai 2026 online, Open Access, kostenlos, zum Download verfügbar.
Sagst du uns kurz den Namen?
Der Titel der DIS lautet, also die publizierte Version ist doch ein bisschen anders, der Titel als die eingereichte Version, lautet Fernsehkinder, eine mehrmethodische Studie zur ungesteuerten L2-Aneignung durch audiovisuelle Medien. Sehr L2-Aneignung steht ja dann für Zweitspracherwerb bzw. Zweitsprachaneignung.
Sehr cool. Und da sind wir jetzt eigentlich schon mitten im Thema.
Ja.
Nehmen uns ein bisschen mit. Erzähl uns einfach einmal zu Beginn, was waren so deine wichtigsten Erkenntnisse in deiner DIS, die du da teilst?
Die wichtigsten Ergebnisse, die aus der ganzen Analyse herausgekommen sind. Also ich habe, der Titel sagt es ja schon, eine mehrmethodische Studie durchgeführt. Ich habe einerseits Sprachdaten von insgesamt 21 Fernsehkindern aus Bosnien erhoben. Ich habe damals die Erhebung an 4 verschiedenen Schulen durchgeführt, in 2 verschiedenen Städten. Habe dann Fragebogen in, ich glaube, insgesamt 13 Klassen verteilt und habe versucht, daraus dann Fernsehkinder zu samplen. Also Fernsehkinder, Personen, die eine andere Sprache als die, die in ihrer Umgebung gesprochen wird, nur durch Fernsehen gelernt haben, und zwar im Vorschulalter und ohne zusätzliche Interaktion mit anderen Personen. Und habe dann aber auch Faktoren aussortiert, wie, also sie sollten nicht in einem deutschsprachigen Land gelebt haben und so weiter. Habe dann am Ende 21 Fernsehkinder gesampled, nennt sich das dann, und Sprachtests durchgeführt, aber auch mündliche und schriftliche Daten erhoben und aber auch Interviews geführt, sowohl mit den Kindern und Jugendlichen und auch mit deren Eltern, um herauszufinden, was, wie dieser Spracherwerb verlaufen ist, ob die Eltern wirklich nicht mit den Kindern gesprochen haben, als sie noch im Vorschulalter waren, welche Sendungen sie sich angeschaut haben, wie lange sie ferngesehen haben und so weiter. Und die wichtigsten Ergebnisse lassen sich ja dann auch auf quasi diese 2 Ebenen aufteilen. Einmal die sprachlichen Kompetenzen.
Entschuldige, darf ich da kurz reingrätschen? Du hast gesagt, es ging ja grundsätzlich darum, dass du Kinder gesucht hast, die eine Sprache, die in der Umgebung nicht gesprochen wird. Das impliziert ja nicht automatisch, dass das alles bei allen Deutsch war. Hattest du da verschiedene Sprachen? Also Englisch ist wahrscheinlich die andere gewesen.
Genau, aber ich habe mich nur auf Deutsch fokussiert. Die Kinder hatten nämlich auch schon Englisch viel früher angefangen in der Schule zu lernen. Sie hatten auch Deutsch, also die Untersuchungsteilnehmenden, die ich jetzt befragt habe, hatten auch Deutsch als 2. Fremdsprache dann in der Schule. Ich habe erst versucht, Vorschulkinder zu finden, aber es hat nicht geklappt. Es war, der Zugang zu diesem Feld war sehr schwierig. Dann musste ich auf die Schule ausweichen, habe dann aber auch noch zusätzlich Kinder befragt, die in den gleichen Klassen waren wie diese Fernsehkinder, aber Deutsch dann nur durch Unterricht gelernt haben. Also quasi habe dann versucht, einen statistischen Zwilling zu finden, so haben wir es dann genannt. Also Personen, die im gleichen Alter waren, in der gleichen Klasse und auch zum Beispiel von Notendurchschnitt her gleich oder ähnlich waren, auch vom Geschlecht her und so weiter, dass sie sich halt in vielen Faktoren matchen. Und dann habe ich deren Performance quasi gemessen in den Tests und geschaut, wie gut sprechen und schreiben die Fernsehkinder und wie ist es bei den DAF-Lernenden, also bei den Schülerinnen, die Deutsch dann nur im schulischen Kontext gelernt haben. und habe das dann verglichen. Und das Ergebnis war so, dass die Fernsehkinder in allen Messungen signifikant höhere Ergebnisse erzielt haben. Also sowohl im mündlichen als auch im schriftlichen. Auch zum Beispiel bei den Interviews haben die Fernsehkinder mit mir fließend Deutsch gesprochen und hatten gar keine Schwierigkeiten. Und im Vergleich dazu war das bei den Kindern, die dann Deutsch nur in der Schule hatten, also sehr holprig. Es gab Interviews, bei denen kaum Sätze gesprochen wurden oder auch nur ein paar Chunks, also so gelernte, feste Touren mit den Fernsehkindern konnte ich hören. Das hat man auch schon in der Dauer der Aufnahmen, sieht man schon Unterschiede und auch in den insgesamt produzierten Äußerungen.
Okay.
Andererseits habe ich dann nochmal die Fernsehkinder und deren Eltern beziehungsweise deren Erziehungsberechtigten befragt, wie wann sie die Kinder angefangen haben, fernzusehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, wie lange sie geschaut haben, wann die Eltern bemerkt haben, dass die Kinder die Sprache verstehen und auch selber produzieren. Und daraus konnte ich dann ein Spracherwerbsmodell, also ein theoretisches Spracherwerbsmodell, ableiten, indem ich dann versucht habe, all diese ganzen Faktoren darzustellen und auch zu beschreiben. Wie es dann zum sogenannten fernsehbasierten Zweitspracherwerb, also ich nenne es dann das FL2, Erwerbsmodell, wie es dann dazu kommt.
Kannst du uns da die drei wichtigsten Faktoren kurz nennen?
Die drei wichtigsten Faktoren zu Beginn sind der Fernsehinput an sich.
Mhm.
Also im Rahmen dieses Fernsehinputs ist die Auswahl entscheidend und die Auswahl trifft das Kind selbst. Und zwar das, was es für sich selbst am interessantesten findet, was seine Aufmerksamkeit zieht und einfach unterhaltsam ist. Also alle Kinder, alle Befragten haben ferngesehen, nicht um Deutsch zu lernen. Es waren keine didaktisierten Fernsehsendungen. Sie haben sich dann sowas angeschaut wie, und da lachen immer alle, aber alle haben damals angefangen mit SpongeBob Schwammkopf oder anderen so Zeichentrickfilmen. Also es waren hauptsächlich Zeichentrickfilme, die halt eben unterhaltsam waren. Und weiterer wichtiger Faktor ist die Regelmäßigkeit, also Wiederholungen. Also einmal Qualität und die Auswahl des Inputs, aber auch Quantität. Ich habe dann auch in den mit Fragebögen erhoben, in welcher Altersspanne, wie oft sie ferngesehen haben. Zum Beispiel von 0 bis 3, dann von 4 bis 6 Jahren, von 7 bis 9 Jahren und bis zum 18. Lebensjahr bei dann den älteren Untersuchungsteilnehmenden. Es gab Phasen, wo sie dann angegeben haben, dass sie nur eine Stunde oder eine halbe Stunde am Tag ferngesehen haben. Aber es gab auch Phasen, wo sie dann 3 Stunden täglich ferngesehen haben. Und das ist auch so, das Ergebnis im Median, also der Durchschnitt ungefähr im Median lag bei 3 Stunden, was natürlich sehr, sehr viel ist. Aber wie gesagt, das hat variiert. Am Anfang mit 2 haben sie nicht so viel ferngesehen. Aber das Wichtige ist halt die Regelmäßigkeit. Einfach täglich, vielleicht eine halbe Stunde, 20 Minuten. Damit kann man starten bei jüngeren Kindern. Und dann, man kann sich auch an die allgemeinen Empfehlungen, zum Beispiel auch von ich glaube, die WHO empfiehlt, glaube ich, immer so, je nach Altersspanne, eine bestimmte Zeit, sich mit Medien zu beschäftigen. Und daran kann man sich ja auch halten, aber es sollte schon regelmäßig sein. Ich habe das dann auch bei meiner eigenen Tochter umgesetzt. Als sie so im Alter von knapp 2 Jahren war, durfte sie dann, also sie hat dann zum Beispiel angefangen mit Pepper Woods, mit Paw Patrol, mit Mickey Mouse Clubhouse, aber alles nur auf Englisch. Also sie hat erstmal auch nicht gewusst, dass das Fernsehen auf Deutsch gibt, sondern nur auf Englisch. Später hat sich das dann ein bisschen gesteigert. Jetzt darf sie bis zu 1 Stunde am Tag fernsehen. Natürlich braucht sie immer ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Wir haben nie mit ihr aber auf Englisch gesprochen. Ich habe es selber nicht verwendet. Ja, nach einer gewissen Zeit hat sie dann einfach angefangen, auf Englisch zu sprechen. Genau wie die Kinder aus den Interviews. Die haben dann auch, also die Eltern berichten, dass sie zum Beispiel beobachtet haben, dass sie in Spielsituationen mit ihren Spielsachen dann, bei den anderen Kindern war es jetzt Deutsch und im Fall meiner Tochter war es Englisch. Sie hat dann mit ihren Kuscheltieren von Paw Patrol hat sie dann auf Englisch gesprochen und ich war echt baff, obwohl ich ja eigentlich wusste, dass das ja gut funktioniert und dass es funktionieren wird, ist man ja trotzdem selber dann nochmal fasziniert.
Es ist was anderes, wenn es die eigenen Kinder sind, geht mir ganz genau so, wie das funktioniert, aber wenn ich es bei meinen sehe, denke ich mir, oh mein Gott.
Ja, und ich bin einfach so froh, weil damit hat sie einen super Grundstein. Natürlich kann sie nicht alle Wörter. Es ist ein Alltagswortschatz, den sie da erworben hat. Aber wenn sie dann spricht, dann antwortet sie und es ist grammatikalisch korrekt. Es gibt ab und zu mal, merkt man schon, Transfererscheinungen, also dass
ja,
sie,
das ist
was auch vollkommen normal ist. Sie hat dann mal einen Satz formuliert wie, oh, there is a Vogel anstatt Bird. Aber dann hat sie sich selbst im zweiten Satz korrigiert und gesagt Bird anstatt Vogel. Und das ist so interessant, das zu beobachten. Aber ja, genau, dadurch hat sie halt eine super Grundlage jetzt.
Da habe ich jetzt natürlich ganz viele Folgefragen, ja? Also zwei, die ich unbedingt stellen muss. Frage Nummer eins ist, was hat dich dazu bewogen, dein Kind vor englische Serien zu setzen, anstatt zu sagen, mein Kind schaut nur Bosnisch?
Ich bin davon ausgegangen, sie hat genug Input im Bosnischen. Mhm. Obwohl sie, also witzigerweise hat sie am Anfang im Alter von 3 und 4 Jahren mehr Englisch mit ihren Spielsachen gesprochen als jetzt Bosnisch, mhm. was sich aber dadurch erklären lässt, weil es einfach zum Kontext gepasst hat. Sie hat sich diese Inhalte ja auch auf Englisch im Fernsehen angeschaut. Wenn wir mit ihr gesprochen haben, auch auf Bosnisch, hat sie hauptsächlich auf Deutsch aber geantwortet, weil es die Umgebungssprache ist.
Dein Mann ist auch Bosnier.
Genau, er ist auch Bosnier. Wir sprechen aber beide Sprachen fließend, mischen hin und her. Das ist dann halt einfach so bei uns. Also in einem Satz findet man dann Wörter aus dem Bosnischen, aber auch Deutschen. Und je nach Kontext, also wenn wir uns über Arbeit unterhalten, dann unterhalten wir uns auf Deutsch. Wenn wir über Alltagssachen sprechen, dann auf Bosnisch. Wenn wir mit den Großeltern telefonieren, die alle in Bosnien noch leben, dann halt auf Bosnisch. Und haben versucht, Kontexte zu schaffen, in der sie dann auch mehr Bosnisch vielleicht dazu motiviert wird zu sprechen, aber haben sie jetzt auch nicht gezwungen dazu. Ich wusste, das wird irgendwann kommen. Spätestens, wenn die Großeltern dann zu Besuch sind. Und das war dann auch so. Also als die Großeltern oder immer, wenn die Großeltern mal zu Besuch sind, das ist 1 bis 2 Mal im Jahr für 2, 3, 4 Wochen, je nachdem, spricht sie dann mit denen auf Bosnisch, weil sie weiß, mit denen kann sie nicht auf Deutsch sprechen und dann muss sie. Und dann dauert es auch immer ein paar Tage, bis sie reinkommt, aber nach ein paar Tagen wird es dann auch fließender. Und noch ein Grund, warum Englisch ist, also war der, dass einfach Englisch als Lingua Franca, da kommst du überall halt mit hin und sie wird's in der Schule lernen als erste Fremdsprache. Später wird sie es vielleicht auf der Arbeit brauchen. Ich merke es ja auch selbst. Also ich habe ja Germanistik studiert und arbeite im universellen Kontext und bilde eigentlich andere im Kontext Deutsch als Fremd- und Zweitsprache aus, aber brauche selbst ja auch Englisch, weil ich viele Publikationen auf Englisch lesen muss und verstehen muss. Und das war auch einer der wichtigsten Gründe, warum ich mich entschieden habe, dass sie dann nur auf Englisch schaut und nicht auf Bosnisch.
Verstehe. Und die nächste Frage ist jetzt natürlich loaded question, weil jetzt kommt die Frage, eigentlich machst du mit deiner Studie ja jetzt meine Arbeit zum Beispiel komplett obsolet, weil man sagen könnte, naja, dann brauchen ja eigentlich nur alle Eltern, die eine andere Herkunftssprache haben und die sich da schwer tun damit, was ja bei vielen der Fall ist, die brauchen ihre Kinder dann ja eigentlich nur vor den Fernseher setzen und die schauen halt dann die Sachen, keine Ahnung, auf Spanisch, auf Türkisch, auf Arabisch. Und dann reicht das eigentlich schon.
Ja.
Das ist provokant gefragt natürlich.
Ja.
Deine Antwort darauf, weil wäre ja eine mögliche Schlussfolgerung.
Ja, aber Sprache ist ja viel mehr als nur Input. Also zur Sprache gehört ja dann auch Kommunikation und Sozialisierung. Und es ist ja trotzdem ja auch nur einseitiger Input aus dem Fernseher, je nachdem, was sie sich anschauen. Und es entsteht ja keine persönliche, also Verbindung. Wir brauchen ja trotzdem soziale Kontakte und Verbindung zu Menschen. Und also ein Ergebnis, wo, also die Grenzen von nur Fernsehinput liegen, also es gibt schon auch Grenzen darin. Und zwar habe ich bei der Analyse der Verbflexion herausgefunden, dass zum Beispiel die Flexion starker Verben, also sowas wie schreiben, schrieb, geschrieben, den Fernsehkindern dann auch schwerfällt, beziehungsweise es da auch immer noch Abweichungen gibt und Fehler produziert werden. Und meine These ist, dass es doch daran liegt, dass sie entweder zu wenig spezifischen Input hatten, denn also so starke Verben werden ja oft auch im Deutschen eben in der Schriftsprache verwendet und in Geschichten, beim Vorlesen und so weiter und im schulsprachlichen oder bildungssprachlichen Kontext eher, was im alltagssprachlichen Kontext ja eher weniger der Fall ist, da nutzen wir eher schwache Verben. Und auch eher die Perfektform, also dann sage ich eher, ich habe einen Brief geschrieben, als ich schrieb einen Brief. Genau. Und weil dieser spezifische Input fehlte, gibt es da noch an einigen Stellen Abweichungen. Also sie produzieren zum Beispiel Äußerungen mit war und hatte problemlos, weil das ja auch im Alltag, in der Alltagssprache, also diese Präteritumform oft verwendet wird, aber eben nicht nicht von von vielen anderen starken Verben. Und da würde ich sagen, da fehlte entweder spezifischer Input, den der Fernseher nicht so bieten kann. Und da braucht es Eltern, die auch da lesen. Also wir brauchen verschiedenen Input, damit auch möglichst verschiedene Formen erworben und verarbeitet werden können. Und das kann, also da liegen die Grenzen des Fernsehens. Wenn man jetzt möchte, dass das Kind komplett fehlerfrei grammatikalisch korrekt spricht und einen möglichst breiten Wortschatz hat, dann brauchen wir auch andere Kontexte, Kommunikation und eben auch weiteres Lernen durch Schule.
Also da muss ich jetzt kurz ein bisschen relativieren an dieser Stelle, weil diese komplett fehlerfreie, ausgeglichene Zweisprachigkeit, das wissen wir ja beide, das ist sehr, sehr selten. Ja. Und wenn, dann unter spezifischen Konditionen. Das heißt, das ist ja sowieso ein Anspruch, den wir nicht stellen, auch in der Begleitung der Familien. Drum, das muss ich ein bisschen relativieren. Es gibt dann eine Ebene, die bei dir jetzt durchgeklungen ist, die mir sehr vertraut ist aus meiner Arbeit mit vielen Familien in der ganzen Welt. Und das ist die Beziehungsebene, wo es, also erstens diesen persönlichen Bezug, den du auch angesprochen hast. Und etwas, das mir sehr, sehr häufig unterkommt in meiner Arbeit, ist auch der Wunsch der Eltern, sich den Kindern so mitteilen zu können, wie sie sich am authentischsten ausdrücken. Ja. Und dazu reicht's dann nicht, wenn das Kind jetzt eine Sprachvariante über das Fernsehen zum Beispiel gelernt hat, sondern da braucht's einfach diese Beziehungsebene, die ja gerade in meiner Methode fundamental ist. Das ist das, worauf wir alles aufbauen, eigentlich Beziehungen und Bedürfnisse. Und das ist ein essentieller Teil, den wir niemals durch irgendetwas anderes ersetzen lassen können. Nicht durch Lehrer, nicht durch Kurse, nicht durch Duolingo, nicht durch Fernsehen, obwohl ich all diese Ressourcen wahnsinnig schätze gleichzeitig, weil sie uns diese Möglichkeit geben, und das ist ja auch das, was deine Arbeit so schön zeigt, dass wir Abwechslung reinbringen in den Input, wo es schwierig ist, Abwechslung reinzubringen, weil die Umgebung so dominant ist.
Ja, genau. Also wenn ich hatte da auch letztens ein sehr interessantes Gespräch mit meiner Tochter darüber, als wir sie dann gefragt haben. Ich glaube, mein Mann hatte sie gefragt, was ist denn deine Muttersprache? Mhm. Dann sagte sie Bosnisch und ich kam dann so und meinte zu ihr so, naja, aber du hast zwei Erstsprachen, du bist bilingual, du sprichst Bosnisch und Deutsch. Sie hat aber dieses Bosnisch, also dann meinte sie aber, ja, aber ihr kommt doch aus Bosnien und das ist doch auch meine Muttersprache dann. Und ich habe dann versucht, das aus wissenschaftlicher Perspektive ihr so näher zu bringen, ihr zu erklären. Du kannst auch mehrere Sprachen als Erstsprachen sprechen und dann ist auch dieser Begriff Muttersprache eigentlich ja irreführend. Aber für sie war das auf einer emotionalen Ebene ihre Muttersprache, obwohl rein wissenschaftlich gesehen, von der Reihenfolge her, von dem Kompetenzniveau und so weiter, müsste sie eigentlich Deutsch als Erstsprache und als Muttersprache betiteln und dann das Bosnische dazu. Und Englisch hat sie gar nicht in diesem Kontext erwähnt, aber das war auf einer emotionalen Ebene eben nicht so nah an ihr wie jetzt das Bosnische und Deutsche. Und genau, das Bosnische ist für sie mittlerweile auch eben im Empfinden eine Muttersprache, obwohl ihre Kompetenzen ja eigentlich in der anderen Sprache viel, viel weiter sind. Aber das hat uns natürlich auch gefreut, weil wir dann gedacht haben, es ist ein Teil ihrer Identität und das, und sie fühlt sich zugehörig und das ist auch so, so wichtig. Es gibt ja auch Berichte davon von Erwachsenen, deren Eltern jetzt die Erstsprache nicht weitergegeben haben und die dann im Erwachsenenalter davon berichten, dass sie sich in ihrer Identität als ja, als ob ihnen irgendwas fehlen würde und dass sie es schade finden.
Immer. Ja. Was mich da total überrascht hat in meiner Arbeit, mit dem habe ich echt nicht gerechnet. Also ich kenne Erwachsene, etliche, die eine Muttersprache oder Erstsprache nicht mitbekommen haben und die alle sagen, ach, es fehlt mir, Womit ich nicht gerechnet hatte, und ich habe das von so vielen jetzt gehört, das Alter, in dem Menschen sich das erste Mal beschweren bei den Eltern, wenn sie es nicht gemacht haben, ist viel, viel früher. Kinder fangen an zwischen 11 und 13, so präpubertär, Beginn der Pubertät, wo sie dann auch schon verstehen, wie einfach es gewesen wäre, wo die Identitätsfrage eine riesengroße, plötzlich, wer bin ich, wo komme ich her, was will ich hier eigentlich? In dem Alter beginnen die zu sagen, warum hast du uns das nicht mitgegeben? Das hat mich total überrascht. Ich habe mir gedacht, das kommt irgendwann dann so Mitte 20, dass man irgendwann dann mal sagt, nein, das kommt.
Ja, ich glaube, in dem Alter passiert auch einfach ganz viel.
Eine Frage muss ich dir jetzt als Expertin noch stellen. Wir kennen es beide aus den Medien. Es wird ganz oft ganz viel Angstmacherei betrieben. Die bösen digitalen Medien, unsere Kinder verblöden und es wird viel Angstmacherei betrieben im Hinblick darauf, welchen negativen Einfluss es auf die Entwicklung unserer Kinder hat. Was ist deine Perspektive auf diesen Standpunkt?
Ich glaube, ich habe in meiner Diss an einer Stelle Stephen Hawking zitiert, der einmal in einem Buch sagte, wenn du weißt, wie etwas funktioniert, dann kannst du es auch für dich verwenden und nutzen und es zum Positiven drehen. Und das ist auch das, was ich versuchen wollte, mit dieser Arbeit zu leisten. Oft werden andere Faktoren außer Acht gelassen. Zum Beispiel gibt es Studien, die zeigen, ja, es gibt Sprachentwicklungsverzögerungen, wenn Kinder zu oft Fernsehen im Alter von 0 bis 3, also bis zum zweiten oder dritten Lebensjahr und darunter, also unter 2 würde ich es auch nicht empfehlen, es muss nicht sein. So ab 2, 2,5, 3 kann man damit anfangen und dann ist es trotzdem auch noch gewinnbringend. Aber oft wird außer Acht gelassen, dass noch andere Faktoren eine wichtige Rolle spielen, wie zum Beispiel die Interaktion mit den Eltern, die dann oft fehlte. Also dass die Eltern mit den Kindern auch weniger kommuniziert haben und interagiert haben oder ein vernachlässigender Erziehungsstil wird auch oft erwähnt. Und das sind auch Faktoren, die sich dann eben auf Spracherwerb auswirken und zu solchen Verzögerungen führen. Deswegen, wenn ich weiß, da gibt es zusätzlich eine Möglichkeit, dem Kind noch zusätzlichen Input anzubieten in einer anderen Sprache, die nicht die Umgebungssprache ist, weil es ja dann auch eben dadurch, dass es nicht die Umgebungssprache ist, weniger Input insgesamt bekommt und letztendlich läuft ja auch alles auf Input hinaus. Nicht alles, aber viel, so das meiste. Es ist einfach ein grundlegender Faktor. Kann ich das auch eben gezielt nutzen? Und dann, egal ob es jetzt Englisch, wie bei uns der Fall war, eine dritte Sprache, oder halt eben nochmal zusätzlich für die Herkunftssprache der Eltern. Genau, für die Familiensprache.
An der Stelle möchte ich jetzt nochmal was herausgreifen, was du jetzt gesagt hast und dann nochmal jetzt den Bogen zu ganz zum Anfang von der Podcast-Folge spannen. Das finde ich jetzt noch super wichtig zum Abschluss, weil am Anfang so ganz kurz so der Eindruck erweckt wurde, dass du gesagt hast, du wusstest, Interaktion ist super wichtig, aber du hast bei deinem Bruder was anderes beobachtet und drum wolltest du dir das genauer anschauen. Der Eindruck, der jetzt hier nicht entstehen darf, du hast es jetzt mittlerweile eh schon gesagt, ist, dass Interaktion irrelevant ist. Ganz im Gegenteil. Gerade bei Babys wissen wir ja, die beobachten uns, da ist ja Interaktion nicht nur wichtig, um diese emotionale Beziehung aufzubauen, sondern wir wissen, Babys beobachten unseren Mund zum Beispiel, während wir sprechen und imitieren dann ja auch. Und dass das auch ein Teil des Spracherwerbs ist. Das heißt, ich, ohne dass wir darüber gesprochen haben, gehe ich davon aus, dass du hier ja mit keinem Wort sagen möchtest, Interaktion wäre irrelevant, gerade beim Erstspracherwerb zwischen 0 und 2 Jahren, den formativen Jahren einfach auch in dem Fall.
Genau, ich glaube, das muss ich auf jeden Fall nochmal, also es muss ich auch oft in anderen Kontexten klarstellen, ich beziehe mich nicht auf den Erstspracherwerb.
Amra, gibt es irgendein Thema, das wir noch nicht besprochen haben, das für dich unbedingt noch dazugehört, irgendeine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, irgendetwas, das deiner Meinung nach jetzt noch fehlt, um das ganz rund zu machen?
Ich glaube, wir haben so das Wichtigste besprochen. Also wichtig vor allem war mir zu vermitteln, dass Fernsehen per se nicht schlecht ist und Bildschirmzeit, dass eben, wenn ich weiß, wie ich es zum Positiven nutzen kann, es auch positive Effekte haben kann und dass man insgesamt, wenn man solche Schlagzeilen liest, einfach nochmal dahinter schauen sollte und das kritisch hinterfragt. Egal, welche Studienergebnisse einem präsentiert werden, immer kritisch hinterfragen.
Vielen herzlichen Dank. Wenn man von dir mehr hören sehen möchte, dann findet man dich auf Instagram. Dein Account werden wir natürlich in den Shownotes verlinken. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank für deine Studie und dass du dein Wissen heute mit uns geteilt hast. Und euch Zuhörern auch vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Bitte leite diese Folge weiter, wenn du jemanden kennst, für den das spannend wäre. Hinterlass uns ein Like oder einen Kommentar. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Hallo und herzlich willkommen bei Multilingual Stories.